Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Von den perfiden Täuschungstricks der Betrüger hat fast jeder schon einmal gehört. Von dem Enkeltrick, bei dem ein angeblicher Enkel bei einem älteren Menschen anruft, sich als Verwandter ausgibt, ihn in ein Gespräch verwickelt und am Ende dann eine herzzerreißende Geschichte erzählt, warum er dringend Geld braucht, und zwar jetzt und sofort. Oder der Polizistentrick, bei dem ein vermeintlicher Kommissar anruft, vor Betrügern und Einbrechern warnt und zwei uniformierte Kollegen ankündigt, die gleich vorbeikommen könnten, um Wertgegenstände sicherheitshalber in Verwahrung zu nehmen. Und es gibt auch viele weitere Betrugsmaschen, die oft so simpel zu sein scheinen, dass man sich fragt, warum Menschen immer wieder darauf hereinfallen. Einer, der nicht nur all diese Tricks und Strategien der Betrüger kennt, sondern auch analysiert, warum Menschen sich täuschen lassen, ist Dr. Christian Thiel, Soziologe an der Universität Augsburg. Er ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Dr. Thiel.
Guten Abend.
Welche Strategien stecken hinter den Täuschungsmaschen der Betrüger?
Ja, im Grunde gibt es ja eine ganz grundlegende zentrale Strategie. Es geht ja immer darum, einen Irreführungsprozess anzustoßen, an dessen Ende das Opfer freiwillig sein Geld oder irgendwelche anderen Vermögenswerte übergibt. Und der besteht, könnte man sagen, aus vier Elementen. Ja, der Betrüger muss zum einen eine Identität vortäuschen, also sich eine Maske aufsetzen, zum zweiten die Situation definieren, also die glaubwürdige Geschichte dazu erzählen, drittens bestimmte Handlungsoptionen nahelegen, also einen Weg aufzeigen, und dann viertens gegebenenfalls das Erleben steuern, also ein bisschen Dramatik und Drama hereinbringen.
Damit haben Sie schon so ein bisschen die theoretische Struktur zumindest beschrieben. Können Sie das an einem Beispiel ein bisschen illustrieren?
Ja, Sie haben ja den Enkeltrick erwähnt. Da ist es ja so, der Betrüger ruft an, dann kommt diese initiale Meldung, rat mal, wer da spricht, und da setzt er ja im Grunde darauf, dass das Opfer ihn verwechselt mit einem Verwandten oder Bekannten, sodass er dessen Identität annehmen kann, also seine Maske aufziehen. Und dann erzählt er seine Geschichte, ich brauche dringend das Geld, ich möchte das Haus kaufen, muss heute noch die Anzahlung machen und das Konto ist gesperrt. Meine Oma, das wäre doch toll, dann wohne ich jetzt in deiner Nähe. So, und dann kommt drittens der Weg, ja, bitte leih mir das Geld, ich gebe es dir auch morgen wieder. Und dann, und das ist beim Enkeltrick sehr massiv, kommt das Drama. Ja, das Opfer wird hier stundenlang am Telefon bearbeitet. Vielleicht ruft dann noch der angebliche Notar an, um das alles zu bestätigen, in Anführungszeichen. Ja, solange bis das Opfer eben zermürbt, das Geld einem Abholer übergibt.
Das wollte ich gerade sagen, denn der Enkel selber kann doch da gar nicht auftreten, denn das würde die Oma ja erkennen.
Ja, genau. Mhm. Dafür braucht es eben dieses Drama, weil die Täuschung beim Enkeltrick ist ja im Grunde sehr schwach, die basiert ja nur auf einer simplen Verwechslung. Anders ist es etwa beim Kapitalanlagebetrug. Ja, da haben sie ja mitunter ganz elaborierte Täuschungsfassaden, die werden teils über Jahre aufgebaut. Also denken Sie etwa an Bernie Madoffs 50 Milliarden Ponzi-System mit Büroturm in Manhattan. Ja, da brauchen Sie wenig Drama. Ja, da bekommen die Investoren dann einfach quartalsweise ihre gefälschten Kontoauszüge zugeschickt und die freuen sich dann über die tollen Renditen, ohne zu wissen, dass das Geld schon längst weg ist.
Sind diese Tricks, die Sie da beschreiben, aus Ihrer Sicht eher einfach oder eher kompliziert?
Das, was sie kompliziert macht, ist, dass sie mehrere Täuschungen miteinander kombinieren. Also die basieren nie nur auf einer einfachen Täuschung, sondern immer auf einer mehrfachen. Und das macht sie letztlich so gefährlich. Und dann gibt es natürlich ganz spezifische Tricks, Taktiken und Winkelzüge zu jedem dieser Elemente, die ich genannt habe, die ihrerseits dann nochmal die Täuschung eigentlich sehr, sehr glaubwürdig machen. Also vielleicht, um ein Beispiel zu erzählen, also es gibt eine gängige Taktik in vielen Betrugsmaschen, das ist der Rahmenbruch. Also mit dem wird eine Geschichte neu aufgebaut. Also mal angenommen, ich bin Opfer eines Lotterieschwindels. Das heißt, die Betrüger haben bei mir angerufen und behauptet, ich habe einen Porsche etwa in, sagen wir, einer türkischen Lotterie gewonnen. Jetzt werden vorab Gebühren fällig, ja, für Zoll, für Überführung, für Papiere und so weiter. Und irgendwann ist meine Geduld natürlich am Ende. Ja, und dann klingelt das Telefon. Und ich höre, ja, guten Tag, Rechtsanwaltskanzlei sowieso, ja, tut mir leid, aber Sie sind Opfer eines Betrugs geworden. Ja, wir arbeiten gemeinsam mit der Polizei und die haben gerade einen großen Betrügerring ausgehoben und Sie sind leider unter den Opfern. Ja, es gibt gar keinen Porsche. Aber Ihr Glück, also wir sind auf die Wiederbeschaffung von ergaunerten Vermögenswerten spezialisiert und es gibt eine gute Chance, dass Sie Ihr Geld wieder zurückerhalten. Allerdings werden vorab ein paar Gebühren fällig. sondern jetzt raten Sie mal, wer da angerufen hat.
Ja, warum fallen wir immer wieder auf solche Tricks herein?
Also ganz wichtig ist, es hat nichts mit Intelligenz oder Gutgläubigkeit der Opfer zu tun. Jeder, also wirklich jeder kann auf einen Betrüger reinfallen und dann sollte man sich auch nicht schämen darüber. Der Hauptgrund, warum es funktioniert, ist, dass Betrüger sehr geschickt und sukzessive Vertrauen aufbauen. Das heißt, ganz zu Beginn von einem Betrug fordern sie nämlich gar kein Vertrauen ein. Denn im Grunde, was heißt denn Vertrauen? Vertrauen heißt, man ist sich eines Risikos bewusst, man hegt aber die positive Erwartung, dass der Vertrauensnehmer die Situation nicht zu unserem Schaden ausnutzt. So, und bei den meisten Betrugsmaschen riskieren sie am Anfang gar nichts. Also wenn sich jetzt beim Romantikbetrug irgendein netter Mann vorstellt oder dann der vermeintliche Enkelsohn anruft, dann geht es ja zunächst nur darum, ob ich das glaube oder nicht. Und wenn ich das glaube, dann wickeln mich die Betrüger Schritt für Schritt so ein, dass wenn dann die Geldforderung kommt, ich genug Vertrauen habe, um dieses Risiko einzugehen.
Dann fragt man sich auch, was geht eigentlich im Kopf von so einem Betrüger vor sich? Sie haben im Verlauf Ihrer Forschung zahlreiche verurteilte Betrüger im Strafvollzug besucht und mit ihnen gesprochen. Was geht in deren Köpfen ab?
Ja, das war eine ganz interessante Feststellung, die eigentlich gar nicht am Anfang im Zentrum der Forschung stand, aber die sich so als Hypothese so ein bisschen rauskristallisiert hat. Ich vermute, dass da ein spezieller Blick auf die Wirklichkeit da ist. Also damit geht es mir gar nicht um Moral oder Persönlichkeitsmerkmale. Einfach ein besonderer Blick auf die Wirklichkeit. Und ein Aspekt davon ist, dass die Betrüger vielleicht so eine gewisse Formbarkeit des Sozialen erkennen. Also die meisten von uns sehen die Lebenswelt als starr und feststehend und die Betrüger erkennen, dass das vielleicht alles nur auf Routinen und Gewohnheiten basiert, die man ja im Grunde leicht austricksen kann. Also wieso sollte ich jahrelang Medizin studieren, wenn doch das richtige Auftreten und eine selbstgefälschte Approbationsurkunde ausreichen, um als Arzt angestellt zu werden?
Vielen Dank. Das war Dr. Christian Thiel, Soziologe an der Universität Augsburg.